Berlin Bubble.
Berlin Bubble, herzlich willkommen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit der Frage, wie geht es weiter mit Eurobonds oder Nicht-Eurobonds. Beim EU-Gipfel wurde das, was die Finanzminister schon vor Wochen ausgehandelt haben, wie erwartet, beschlossen. Ein Kompromissplan gibt es für Wiederaufbaufonds. Zumindest eine Idee, wie man den herstellen soll. Mein Name ist Egon Huschett.
Hallo zusammen, ich bin Stefan Mauer.
Ich bin Matthias Banners.
Tja, wie seht ihr es eigentlich mit den Eurobonds? Brauchen wir das? Hilft uns das weiter oder ist es noch nicht schlimm genug, die Lage in Europa, dass wir Eurobonds wirklich brauchen?
Das ist eine sehr schön allgemeine Frage, Egon. Die wäre toll, wenn wir die jetzt einfach so beantworten könnten. Ich finde ja, das Thema ist ein nicht nur kompliziertes, sondern auch noch emotionales, weil die Leute, die sich damit beschäftigen oder die sich dazu äußern, in der Regel eine sehr, sehr starke Meinung haben, entweder pro oder contra, und entweder sagen, wenn wir die nicht haben, dann bricht uns die Eurozone auseinander, oder alternativ sagen, wenn wir sie haben, dann bricht hier der blanke Populismus aus und wir werden, und gerade in Deutschland heißt es dann auch immer, wir werden dann der Zahlmeister für ganz Europa. Und ich finde, das ist sehr schwierig, da durchzublicken und das irgendwie einzuordnen. Ich glaube, dass wir für diese Krise, die wir jetzt haben, mit Corona auf jeden Fall eine europäische Maßnahmen brauchen, um dagegen vorzugehen. Weil wir haben nichts davon, wenn wir jetzt in Deutschland die Milliarden irgendwie in die Wirtschaft kippen und dann am Ende aber unsere Nachbarländer alle pleite gehen, weil dann reißt das unsere Wirtschaft auch wieder gleich mit. Insofern, wir brauchen eine europäische Lösung. Das Problem ist aber, wir brauchen auch eine europäische Lösung, die sich in allen EU-Staaten den Wählern verkaufen lässt. Und da haben wir dann das Problem. Und ich glaube, dass wir damit, wenn wir jetzt ein neues Instrument der Eurobonds schaffen, dass wir das auf jeden Fall unter anderem in Deutschland nicht den Wählern verkauft kriegen. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir machen eine Lösung ohne großen solidarischen Einschlag, dass das dann in vielen südeuropäischen Ländern beim Wähler nicht ankommen wird. Insofern, es wird, denke ich, wie so oft am Ende auf einen Kompromiss hinauslaufen. Ob das, was wir jetzt sehen, schon dieser Kompromiss ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest ist es mal ein Schritt in Richtung europäische Solidarität.
Stefan, damit hast du einen ganz wunderbaren politischen Aufschlag gemacht. Ich habe letzte Woche den Nils Heisterhagen dazu gefragt. Er ist Autor und Publizist aus dem SPD-Umfeld. Und meine eigentliche Frage war, die ich an ihn gerichtet habe, ob oder warum sich die SPD irgendwie halt aus seiner Sicht für Eurobonds oder Corona-Bonds stark machen sollte.
Viele Ökonomen sagen, der ESM reicht gar nicht aus für die Krise. Sie sagen auch, der ESM ist zu klein für Italien. Zudem ist anzunehmen, dass die Verschuldung Italiens durch den ESM-Weg weiter zunehmen würde. Eurobonds hingegen würden dafür sorgen, dass die Zinsen geringer sind. Staatsschulden müssen ja weiter finanziert werden. Und durch Eurobonds könnten die Spreads kleiner gehalten werden. Zudem, das gewichtigste Argument für Eurobonds ist, dass Deutschland und Italien ganz andere Kapazitäten haben, um auf die Krise ökonomisch zu reagieren. Man muss da nur mal vergleichen, welche Rettungspakete, welche fiskalischen Maßnahmen bislang von diesen beiden Staaten in Gang gesetzt wurden. Da hat Deutschland ganz andere Möglichkeiten und Italien muss auf einen anderen Weg unterstützt werden. Und das sind Eurobonds. Zudem reden wir nicht nur über Eurobonds, sondern eigentlich genauerweise über Corona-Bonds. Das ist nicht vergleichbar. Und wir haben für die Corona-Bonds, also gemeinschaftliche Euro-Anleihen, ein Vorbild, nämlich die Anleihen aus der Ölkrise in den 70er Jahren. Das heißt, es gibt ein Vorbild, Europa und Deutschland sind dadurch nicht untergegangen. Und man darf daher Euro-Bonds bzw. Corona-Bonds eben nicht verteufeln. Das wichtigste oder ein entscheidendes Argument ist auch, wir müssen jetzt die Euro-Krise verhindern, die entstehen könnte durch die Corona-Krise. Und Eurobonds wären da der Weg. Zu allerletzt, die Eurobonds könnten die geopolitische Handlungsfähigkeit der EU stärken und die SPD endlich ihren europolitischen schönen Worten auch endlich Taten folgen lassen. Daher SPD für Eurobonds.
Das ist eigentlich interessant, die Frage, die er nochmal aufmacht, nämlich die innenpolitische Auseinandersetzung. Wenn ich mir anschaue, wie sich da die verschiedenen Parteien positioniert haben, gab es in der SPD durchaus Pro und Contra, also Fürstimmen und Gegenstimmen zum Thema Eurobonds bzw. Corona-Bonds. Die Grünen haben sich irgendwie halt da sehr stark engagiert, auch mit Franziska Brandner, der europapolitischen Sprecherin. Die Linke ist auch eigentlich dafür und gut, es gibt natürlich irgendwie halt weiterhin sehr viel Widerstand aus CDU, CSU, FDP und auch aus der AfD.
Gut, und die Frage ist ja auch nicht nur, wie ist das in Deutschland in der politischen Landschaft, sondern auch, wie sieht das in anderen Ländern aus? Und ich denke, der spannendste Konflikt ist ja tatsächlich der zwischen, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen runterbreche, am akutesten sieht es ja so aus, als würde Italien Unterstützung brauchen. Frankreich macht aber auch sehr viel Druck, dass wir also gemeinschaftliche europäische Schulden aufnehmen sollten. Und dann steht natürlich auf der anderen Seite Deutschland und spannenderweise auch die Niederlande, die sagen, ein gemeinsames Schuldeninstrument, das geht so nicht. Oder zumindest nicht in Form von Bonds. Und das dürfen wir auch nicht unterschätzen, was das für eine innenpolitische Dynamik entwickeln wird. Weil wenn wir jetzt wirklich ein langfristiges System einführen, um gemeinschaftliche europäische Schulden zu machen, dann befürchte zumindest ich, dass wir dann wieder ein ganz neues Tor öffnen, um zum Beispiel der AfD zu ermöglichen, antieuropäisch zu agieren. Dann können die wieder zurückfinden zu ihrer damals unter Bernd Lucke noch, der als das gegründet wurde, war es ja die Anti-Euro-Partei. Dann würde das genau in diese Kerbe schlagen und die könnten wieder das sehr stark populistisch aufdrehen. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Ne? Jetzt werden wir hier zum Zahlmeister der ganzen EU oder so. Und auf der anderen Seite stehen Länder wie Italien, wo es innenpolitisch so läuft, dass alle nach Griechenland zeigen und sagen, hier der Europäische Stabilitätsmechanismus, der ESM, der jetzt auch einen Großteil der Sachen finanzieren soll, der Hilfen, guckt mal bitte, was der mit Griechenland gemacht hat. Da gab es diese Troika, die sogenannte, wo also unter anderem die ESM dorthin gegangen ist und Vorschriften gemacht hat und Griechenland gezwungen hat, sich kaputt zu sparen. Das ist da dort dann das Narrativ, was benutzt wird. Und die zeigen dahin und sagen, wenn ihr wollt, dass wir Geld vom ESM nehmen, dann wollt ihr, dass wir am Ende so pleite sind wie Griechenland. Und das ist da genauso, verfängt da genauso, wie hier in Deutschland das Narrativ verfängt, wir können nicht für alle alles bezahlen. Wir haben halt gespart und die nicht selber schuld. Und das ist die Konfliktlinie, in der wir uns bewegen und die wir abseits aller ökonomischen Dinge, die das bedeutet, uns klar machen müssen, dass die Frage, ob wir einen Kompromiss finden, auch die Frage ist, ob wir diese in beide Richtungen übertriebenen Aussagen irgendwie eingefangen kriegen und dafür sorgen, dass das innenpolitisch nicht zu Umstürzen führt in diesen Ländern.
Na gut, aber wenn man sich Italien anschaut, gerade im Hinblick auf das Beispiel Griechenland, es ist ja in Griechenland auch wieder bergauf gegangen die letzten Jahre, ne? Also wenn wir uns jetzt auch irgendwie halt die jüngste Berichterstattung irgendwie halt anschauen, klar, die Corona-Krise hat da auch mächtig ins Kontor geschlagen, wie in allen Ländern, die irgendwie halt sehr stark vom Tourismus abhängig sind. Aber vorher ist es eigentlich ein Stück weit besser gelaufen. Und wenn ich mir die Ankündigungen zum Thema ESM anschaue, dann war oft zumindest irgendwie halt von deutschen Politikern auch irgendwie halt die Rede davon, dass irgendwie die Voraussetzungen, um das auszuzahlen, wie halt eben nicht an so strenge Vorgaben geknüpft werden sollen, wie das bei Griechenland der Fall ist, weil wir auch irgendwie halt von einer ganz anderen Krise sprechen.
Aber betreiben wir hier nicht vor allem ein bisschen Wortklauberei, wie der Aufbaufonds nennen wir das Ganze hier? Nils Heisterhager hat es eben Corona-Bond genannt. Für mich klingt das alles verhältnismäßig danach, dass es dasselbe ist. Wir nur einen Namen finden, der verhindern soll, dass jemand annehmen könnte, diese Maßnahme könnte auch in Zukunft weiter verwendet werden.
Es ist ja auch so, dass wenn wir diesen Fonds machen und der soll ja an den EU-Haushalt angedockt werden, der ja dafür verdoppelt werden soll maximal. Das ist ja auch so, dass das dann eine zeitlich begrenzte Maßnahme erstmal wäre. Es ist ja tatsächlich auch so, wenn wir wirklich Corona-Bonds haben wollten, die langfristig als festgeschriebenes Instrument in der EU existieren, dann müsste man dafür die EU-Verfassung ändern und man müsste dafür dieses Instrument neu erschaffen. Und das würde überhaupt nicht schnell genug gehen, um jetzt gegen die Corona-Krise vorzugehen. Das ist also tatsächlich ein bisschen verwirrend, dass einerseits von den Euro-Bonds gesprochen wird und jetzt von den Corona-Bonds, weil dafür könnte man eine Ausnahme machen und sagen, wir benutzen dieses Instrument einmalig, um dieser speziellen Krise Herr zu werden. Und wir schreiben es aber nicht fort.
Aber Stefan, wie sehr glaubst du, dass das Ganze bei einmalig bleibt und das nicht eben tatsächlich fortgeschrieben wird?
Also dafür, wie gesagt, ich glaube schon, dass wenn wir jetzt, also natürlich machen wir da eine Tür auf, aber es ist schon so, dass die Bonds bisher auch deswegen nicht existieren, weil, wie gesagt, dafür die kompletten EU-Regularien umgeschrieben werden müssten und weil das diesem Versprechen zuwiderlaufen würde, was damals ja bei allen möglichen Erweiterungen immer gemacht wurde und was auch den Wählern gemacht wurde, auf Englisch no taxation without representation, also du musst nicht für irgendwas zahlen, über das du keine demokratische Kontrolle hast. Und das wird natürlich jetzt weiter die Diskussion verstärken, zu sagen, okay, die EU braucht eine eigene Fiskalpolitik. Das ist ja seit Griechenland das Dauerthema, dass das Problem ist, dass die Staaten alle eine eigene Steuer- und Fiskalpolitik machen, aber die gleiche Währung haben und deswegen der Euroraum so angreifbar ist. Also diese Diskussion wird definitiv weitergehen und diese Tür zu öffnen, wird definitiv die Diskussion auch ein Stück weit Richtung Eurobonds verschieben. Es ist aber rechtlich trotzdem nicht so einfach, selbst wenn wir das jetzt machen, die dann einfach einzuführen und zu sagen, wir haben da ja schon diesen Präzedenzfall gehabt.
Und der Unterschied ist natürlich auch, dass wir ein anderes Haftungsregime haben. Also dieser Recovery Fund, von dem irgendwie halt die Rede ist, da soll die Haftung über den gemeinsamen EU-Haushalt erfolgen. Und bei den Euro-Bonds, Corona-Bonds oder ähnlichen Konstruktionen, da wären dann irgendwie halt alle Staaten direkt in der Haftung drin. Also vielleicht haben wir da doch irgendwie halt zwei recht unterschiedliche Instrumente, Fragezeichen.
Wie findet ihr eigentlich den Vorschlag aus Frankreich, wo Macron eben auch eine Vergemeinschaftung der Schulden anregt und einen Fonds für eine Notfallfinanzierung haben möchte?
Ja, das ist ja auch wieder das Gleiche, oder nicht das Gleiche, aber das ist auch wieder der Versuch, Dinge, also wir haben jetzt quasi drei verschiedene Instrumente, die alle was Ähnliches machen. Die nehmen ein Stück weit Einlagen von den Ländern. Das ist angefangen mit dem ESM, den es ja jetzt schon was länger gibt. Da gibt es ja immer ein Grundkapital, was von den Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt wird und dann darüber hinaus gibt es dann nur Garantien erstmal und dann können diese Institutionen dann Kredite neu aufnehmen, mit Hilfe dieses Grundkapitals und mit Hilfe der Garantien, die sie von den Staaten haben. Und die Frage ist eigentlich immer nur, wie sind die Auszahlungsmodalitäten und die Rückzahlungsmodalitäten? Das ist der große Unterschied.
Aber drehen wir uns nicht bei diesem ganzen Thema immer wieder im selben Kreis herum, nämlich letztendlich, es geht schon darum, dass wir irgendwie als Gemeinschaft in der Europäischen Union doch nicht so ganz drum herum kommen, so ein bisschen finanzielle Verantwortung füreinander zu übernehmen?
Ganz genau. Also die Frage ist halt nur, wie viel Freiheit haben die einzelnen Länder, wenn es darum geht, mehr Geld aufzunehmen oder mehr Geld aus diesen Instrumenten sich zu nehmen? Und die maximale Freiheit hätten sie bei echten Euro-Bonds, weil dann könnte man sozusagen, also theoretisch kann man da sogar dann, es würden dann natürlich Regeln festgelegt, aber theoretisch könnte jedes Land Finanzinstrumente ausgeben, für das alle anderen Länder mithaften. Und natürlich würde es dann da Regularien geben, in welchem Umfang das möglich ist. Aber erstmal wäre es so, dass die anderen Länder mithaften. Und das Spannende ist ja, das ist ja erstmal nur was Theoretisches. Also erstmal würde ja zum Beispiel, also Deutschland mit einer guten Bonität, würde ja erstmal nur seine Bonität hergeben und kein Geld, solange es keinen Zahlungsausfall gibt.
Bis die Bonität ruiniert ist.
oder bis die Bonität ruiniert ist. Wobei das auch ein langer Weg ist und wäre ja immer noch möglich, nicht Euro-Bonds auszugeben, also nur auf die eigene Bonität bezogen. Aber ja, natürlich, das könnte auf lange Sicht auch dann eine gute Bonität gefährden. Das ist richtig. Also, aber diese ganze Debatte läuft, also das wollte ich eigentlich sagen, diese ganze Debatte läuft auf dieser Linie, dass wir sagen, einmal, wie viel Freiheit haben die einzelnen Staaten, um immer noch eigene Finanzinstrumente aufzugeben, und auf der anderen Seite, wie groß ist trotzdem die gemeinsame Haftung. Und bisher ist es so, dass diejenigen sich in der Regel durchsetzen konnten, die gesagt haben, wir wollen, wenn wir Geld oder wenn auch nur unsere Bonität hergeben, dann wollen wir auch mitreden, was mit dem Geld passiert und wie viel das ist. Und zwar nicht nur mit einer allgemeinen Regelung, sondern wirklich im konkreten Fall wollen wir jeweils immer sagen, dieses Geld gibt es nur unter diesen Bedingungen.
Letztendlich, Stefan, um das Thema vielleicht noch mal ein bisschen aufzumachen, wir haben natürlich auch ein Stück weit diese gemeinsame Haftung, nämlich irgendwie halt über unsere gemeinsame Währung und das wunderbare Thema Target-Salden, was dann irgendwie halt immer mal wieder zutage tritt und mit in die Debatte eingeworfen wird. Und letztendlich, da haben wir natürlich auch irgendwie halt Spielraum einzelner Länder, noch Druck zu machen, weil wir natürlich auch so als Deutschland bereits ein hohes Haftungsrisiko haben, wenn der Euro irgendwann mal gegen die Wand fahren sollte. Und gut, letztendlich wäre das natürlich auch eine Option für Länder wie Italien oder Spanien, um halt genau an dieser Stelle irgendwie halt Druck zu machen.
Na, aber ich glaube, die Europäische Zentralbank, die ja nun die Währung hütet, wird sehr, sehr vorsichtig sein in dieser europäischen Gemengelage, sich den Ländern, die nach Geld schreien, eben wie Italien und Spanien, sich dem zu beugen.
Na gut, aber das tun sie jetzt natürlich schon ein Stück weit, indem sie auch ihre Richtlinien geändert haben, welche Wertpapiere von der Zentralbank angekauft werden dürfen. Und das sind mittlerweile auch Junkbonds.
Die EZB hat ja jetzt schon angefangen, also genau was du sagst, sie haben ja jetzt schon angefangen, Staatsanleihen so gezielt aufzukaufen, auch gerade von den angeschlagenen Ländern, um die in der Finanzierung zu stützen. Und das ist ja hintenrum finanzpolitisch, sie vergrößert damit ihre Bilanz und damit auch das Risiko, dem alle anderen Euro-Länder ausgesetzt sind. Eigentlich hat sie dafür, sagen viele Verfassungsrechtler, gar kein Mandat, weil das sind eigentlich Euro-Bonds durch die Hintertür, was die EZB gerade macht. Das kommt noch dazu. Wir haben nur deswegen so viel Zeit, über diese ganze Geschichte so viel zu diskutieren, weil die EZB nämlich so lange das System stabilisiert, indem sie die Haftung der Länder vergrößert. Das ist ein wichtiger Aspekt, das stimmt.
Aber wie eigenständig ist die EZB bei solchen Entscheidungen?
Da fangen wir jetzt an, da kommen wir jetzt in ein ganz anderes Territorium. Rein rechtlich ist sie da sehr unabhängig, müsste sich aber an ihre Rolle halten. Und das tut sie laut Meinung vieler Verfassungsrechtler nicht. Noch gibt es da keine Kläger. Die Frage ist aber auch, was macht ein nationales Gericht, wenn dann jetzt tatsächlich eine Klage aufläuft und die Leute sagen, die EZB darf auf die und die Weise nicht handeln. Auch das Gericht ist ja nicht im luftleeren Raum. Und die Richter wissen wahrscheinlich, wenn wir das jetzt einfach dicht machen, ohne dass es einen anderen Mechanismus gibt, dann fliegt uns dadurch der Euro um die Ohren. Also das ist ein hochkompliziertes Thema, was wir, glaube ich, nicht hier in einer halben Stunde diskutiert kriegen. Was ich gerne nochmal aufmachen würde als Argumentationsraum, ist ja das Argument, was es auch immer heißt, dass zum Beispiel Deutschland ja immens, als exportierendes Land ja immens vom Euro profitiert hat und noch profitiert wirtschaftlich. Und dass viele Leute sagen, naja, es wird auf hunderte Milliarden geschätzt, wie die deutsche Volkswirtschaft mehr verdient hat durch den Euro, als es ohne den Euro möglich gewesen wäre. Und dass jetzt also viele sagen, ja, dann nehmt doch jetzt dieses Geld oder einen Teil von diesem Geld und haftet mit und helft uns, diesen Euroraum dann auch zu stabilisieren, von dem ihr so viel profitiert.
Na gut, aber das sind ja eigentlich auch ein Stück weit verschiedene Baustellen. Letztendlich, bevor wir uns auf eine gemeinsame Währung, den Euro, geeinigt haben, war ja die dominante Rolle der D-Mark eigentlich irgendwie halt auch das entscheidende Argument, um irgendwie halt Deutschland auch zu überzeugen, irgendwie halt mit in diese gemeinsame Währung reinzugehen. Und jetzt immer so nachhinein irgendwie halt zu sagen, gut, so wie es jetzt ist, passt das irgendwie halt auch wieder nicht, ist natürlich schwierig aus meiner Sicht. Also letztendlich, wir haben natürlich irgendwie halt die Währungsdimension auf der einen Seite und wir haben die verschiedenen Wirtschaftsstandorte in Europa mit ja auch verschiedenen Ansätzen und irgendwie halt einer besseren oder schlechteren Wirtschaftspolitik.
Also ich finde vor allem, ich finde ja, dass auf der einen Seite an dieser Argumentation schon was dran ist, weil es ja nun mal dadurch, dass der Euro, ja, dass es da keine Wechselkursschwankungen gibt innerhalb des Euroraums, dass es natürlich Effekte, die es vorher gegeben hätte, dass also ein Land, dessen Wirtschaft sich schwächer entwickelt, dass dessen Währung abwertet und dadurch Importe in dieses Land teurer werden und Exporte billiger, dass dadurch das so ein bisschen ausgeglichen wird, so eine wirtschaftliche Übermacht, wie die zum Beispiel Deutschland hat innerhalb des Euroraums. Auf der anderen Seite finde ich aber die Argumentation etwas verkürzt, zu sagen, naja, dann soll Deutschland das halt bezahlen, weil am Ende bedeutet es ja, dass das mit Steuern irgendwie abgesichert wird und Steuereinnahmen. Und dafür müsste man sich dann nochmal angucken, ist es denn so, dass diejenigen, die jetzt wirtschaftlich vom Euroraum profitieren, auch ihn finanzieren oder diese Bailouts oder diese Bonds finanzieren würden? Und das ist halt sehr fraglich, weil wenn ich mir angucke, in Deutschland haben wir zum Beispiel nicht so hohe Staatsschulden, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Italien vergleicht. Wir haben aber zum Beispiel höhere private Schulden als Italien. Und das sind so Dinge, die man eigentlich auch in so eine Betrachtung mit einbeziehen sollte, dass man sich überlegt, wie hoch ist so ein Land, also nicht nur vom Staat her, sondern auch von den Privatpersonen und von den Unternehmen verschuldet und wer trägt da die Steuerlast? Und das sind Dinge, die mir da so ein bisschen fehlen in der Diskussion.
Naja gut, das ist natürlich auch nur eine Dimension. Letztendlich, wir haben natürlich keine gemeinsame Wirtschaft und Sozialpolitik. Wir haben in allen europäischen Ländern ein unterschiedliches Renteneintrittsalter, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das ist irgendwie halt eine Geschichte, die werden wir irgendwie halt nicht lösen können. Und aus diesem Grund ist auch eine gemeinsame Verschuldung aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll.
Aber dann ganz tatsächlich zum Abschluss ganz kurz die Frage, werden wir ein Instrument schaffen, um die Corona-Krise zu lösen und damit tatsächlich möglicherweise ein Tor aufzumachen für weitere Momente oder für weitere Situationen? Oder werden wir uns mit Hilfe der EZB und anderen Methoden da irgendwie durchwursteln und dieses Tor eben nicht aufstoßen?
Also ich finde, da muss man den rechtlichen und den politischen Aspekt unterscheiden. Ich glaube nicht, dass wir rechtlich ein Instrument schaffen werden, mit dem wir auf lange Sicht das einfach möglich machen, zum Beispiel Eurobonds auszugeben für die Länder. Wir werden aber politisch eine Tür öffnen, weil wir natürlich jetzt gemeinsam was machen werden, vielleicht es sogar Corona-Bonds nennen am Ende. Und auch wenn das rechtlich nicht begründet, dass auch in 10 Jahren noch ein EU-Land oder ein Euro-Land einfach Euro-Bonds ausgeben kann, wird es aber politisch das sehr viel einfacher machen, weiter pro Euro-Bonds zu argumentieren.
Naja, und letztendlich ist der Druck natürlich auch groß, eine Lösung zu finden. Also keine Lösung zu finden, das würde mich wirklich überraschen.
Das glaube ich auch, wobei ich glaube, die EU wird sich auf einen Kurs einschlingern, sich da irgendwie durchzumogeln und das Thema nicht in Angriff zu nehmen. Liebe Runde, ich danke euch.
Dankeschön.
Danke auch.
Das war Berlin Bubble.